Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und einige bekannte Gesichter wiedersehe. Da freue ich mich immer sehr darüber und auch zu sehen, dass es ihnen wenigstens äußerlich gut geht. Ich hoffe, der Seele auch. Das ist ja nicht immer so, ne? Das hat er ja gerade berichtet. Herr Tobias, man kann schon mal äußerlich gut dastehen, aber wenn man dann in die Seele hineinschaut, dann geht es der Seele nicht so gut. Das ist so interessant zu beobachten, vor allen Dingen, wenn man diese Erfahrung selbst macht. Gibt es auch ein Lied, das Gott uns in die Tiefe führt, damit wir erkennen, wer wir sind. Das erleben wir schon mal. Und im dritten Johannesbrief heißt es, dass dann der Schreiber sagt, ich hoffe, dass es dir gut geht, wie es auch deiner Seele gut geht. Ja, das heißt, das ist ganz entscheidend, dass es dem inneren Menschen gut geht. Ja, wir wollen uns heute mit dem Herrn Jesus beschäftigen, mit ihm, mit seiner Person und mit seiner Herrlichkeit. Da gibt es einen Moment in seinem Leben, da konnte man für einen kurzen Moment auch äußerlich, ich beschreibe das mal so, seine Herrlichkeit erkennen durch einen Moment der Verwandlung, auch der äußerlichen Verwandlung. Man spricht von diesem Berg der Verklärung und wir finden vier Bibelstellen, die darauf Bezug nehmen. Wir finden diese Geschichte im Matthäus-Evangelium, im Markus- und Lukas-Evangelium und Petrus, der selber Augenzeuge war, greift diese Situation noch einmal auf und spricht darüber in seinem zweiten Petrusbrief. Und wir lesen einmal die Verse aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 9. Vers 28 bis 36. Es geschah aber etwa nach 8 Tagen nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß strahlend. Und siehe, zwei Männer unterredeten sich mit ihm, welche Mose und Elia waren. Diese erschienen Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren, waren vom Schlaf beschwert. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, dass Petrus zu Jesus sprach, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und wir wollen drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke eintraten. Und eine Stimme erging aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und als die Stimme erging, wurde Jesus allein gefunden und sie schwiegen und berichteten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Wir finden in dieser Begebenheit viele, viele Informationen. Und zwar so viele, dass wir gar nicht auf alle Informationen heute Morgen eingehen können. Wir werden so einzelne Punkte einfach mal herausgreifen und sie ein Stück weit näher betrachten und dann auch einen Bezug herstellen zu unserem Leben, zu deinem Leben, zu meinem Leben. Ich bin letztlich ein Kollege von der Sarah. Also ich habe auch schon mal mit Kindern zu tun. Und vor 3 Wochen war ich in Cuxhaven mit einer Klasse unterwegs. Und dann beginnt auch so aus einem vielleicht 6-7 Stunden da plötzlich eine 24-Stunden-Betreuung, und zwar ein paar Tage hintereinander. Man ist dann durchgehend für die Kinder verantwortlich und wenn man Pech hat, und ich hatte Pech, schläft man mit den Jungs dann noch in einem Haus, benutzt noch dieselben Toiletten, dieselben Duschen, das fand ich nicht so angenehm. Und wenn dann der Freitag Nachmittag kommt, dann ist man irgendwann froh, dass man die Kinder einigermaßen gesund wieder in die Verantwortung der Eltern, in die Hände der Eltern übergeben kann. Und dann freut man sich so über den Moment der Ruhe. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, 5x24 Stunden mit Kindern, da ist man irgendwann doch froh, dass man sagt so, jetzt habe ich ein Stück weit Ruhe. Ich weiß nicht, wie weit der Jesus das so empfunden hat. Aber äußerlich betrachtet war das vielleicht ähnlich. Der Jesus war ständig umgeben mit Menschen. Und nicht nur die Jünger, sondern auch andere Menschenscharen, die immer wieder seine Gegenwart suchten. Sie kamen zusammen, um vielleicht ihm zuzuhören. Wir lesen von tausenden Menschen, die bei ihm blieben, um seiner Predigt Folge zu folgen. Es kamen Menschen zu ihm, mit Krankheiten, mit Sorgen, mit Nöten. Unabhängig davon, dass eben die Jünger immer wieder an seiner Seite waren. Und ich kann mir vorstellen, das ist nur so eine These, dass er vielleicht auch schon mal ähnlich empfand. Er war ja auch nicht nur wahrer Gott, er war ja auch wahrer Mensch. Und hatte auch mit Müdigkeit zu tun, mit Hunger, mit Durst. Und dann lesen wir in den Evangelien, dass er immer wieder mal sich auf den Weg machte, und zwar regelmäßig, seiner Gewohnheit nach, um die Stille mit seinem Gott und Vater zu suchen und zu genießen. Und so war das hier auch. Mir fiel das irgendwann mal auf, als ich diese Stelle nochmal las. Warum stieg er auf den Berg? Wir haben es gelesen. Um zu beten. Um einfach mal Ruhe zu haben, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, in einer sehr besonderen Vertrautheit. Der Psalmist, der sagt, ich aber war stets im Gebet, das ist ein prophetisches Wort auf den Herrn Jesus hin. Natürlich hat er durchgehend eine Beziehung zu seinem Gott und Vater gehabt, natürlich. Denn der Vater und er waren eins. Aber diese besonderen Momente, die er suchte und auch fand, das war auch also ein besonderer Moment der Zweisamkeit zwischen dem Herrn und seinem Vater. Und das war auch ein solcher Moment. Und wir finden das auch an anderen Stellen. Ich muss es umdrehen, dann funktioniert es. Danke. Die Suche nach Ruhe, um zu beten. Ich möchte einfach mal zwei Stellen lesen, die ich hier grün markiert habe. Wir finden sie einmal in Markus 1, Vers 35. Da lesen wir, und frühmorgens, wir haben ja gerade Bilder von frühen Morgens schon gelesen, ich kann das gar nicht glauben, 3.50 Uhr, wer steht um 3.50 Uhr auf oder 40, um Bilder zu machen? Deswegen, du hast aber dir keinen Wecker gestellt. Okay, dann ist das okay, aber ansonsten habe ich gesagt, ist fantastisch. Aber hier lesen wir von unserem Herrn, und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, also vielleicht war es eine ähnliche Zeit wie bei der Sarah, als sie umherging, um Fotos zu machen, da stand er, der Herr Jesus, auf und ging hinaus, und er ging an einen öden Ort und betete dort. Die erste Stelle. Dann aus Lukas 5, eine zweite. Vers 16. Er aber zog sich zurück und war in den Wüsten nein und betete. Und hier in unserer Stelle war es ein Berg, abseits der Stadt. Das heißt, der Jesus zog sich zurück. Er hatte also öde Orte, er hatte sogar Orte in der Wüste. Und hier war es ein Berg, raus aus dem Treiben der Gesellschaft. Einfach mal hinausgehen, um einfach vielleicht keine Musik zu hören, keine Fragen zu hören, vielleicht nicht abgelenkt zu werden und innezuhalten und nur mit seinem Vater zu reden. Es gibt noch weitere Stellen, die ich teilweise auch noch aufgeführt habe. Und der David als Beispiel, der König David, der hatte das auch. Ich möchte jetzt die Stelle nicht lesen, aber wenn ihr das mal lesen wollt, da wird auch von einem Ort gesprochen, an dem sich der König David zurückzog. Er verließ also seine Königsstadt und suchte diesen Ort auf. Da steht, er pflegte diesen Ort, um Gott anzubeten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich glaube, dass das so besondere Momente waren. Teilweise bekommen wir ja Inhalte des Gebets mit. Ein riesiges Gebet, was uns mitgeteilt wird, finden wir in Johannes 17, kurz vor der Gefangennahme. Da war der Jesus ja auf dem Weg von dem Obersaal außerhalb der Stadtmauer, ging Richtung Garten Gethsemane, sprach mit seinen Jüngern noch über viele Dinge, und dann hält der Jesus plötzlich inne. Und da lesen wir, dass er für seine Jünger betet. Und letztlich, einige Verse weiter, dann auch für uns. Und dann steht er wieder auf und geht in den Garten Gethsemane, und da betet er auch wiederum. Also manchmal werden wir sogar als Leser 2000 Jahre später mit hineingenommen, und wir bekommen sogar mit, was der Herr Jesus gebetet hat, was er sich gewünscht hat und in welcher Art und Weise er Gott angebetet hat. Und ich habe mich gefragt, ob ich auch diese Orte kenne. Und ich frage auch dich, kennst du diese Orte? Diese stillen Momente, die man bewusst aufsucht, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu erleben. Und ich glaube, dass das für Familien schon mal eine Herausforderung sein kann. Ich habe ja auch noch ein paar Kinder zu Hause. Noch 4. Seit 2 Wochen haben wir auch 2 iranische Flüchtlinge bei uns im Haus wohnen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das teilweise auch trubelig ist. Ich habe am Anfang unserer Ehe oftmals keinen festen Platz gehabt und keine feste Uhrzeit. Ich habe gesagt, irgendwann wirst du schon Zeit finden, vielleicht mal die Bibel zu lesen. Irgendwann wirst du vielleicht Zeit finden, auch mit Gott zu reden, das heißt zu beten. Und ich habe festgestellt, das hat nicht funktioniert. Kam man von der Arbeit nach Hause, da wartete die Frau, die hatte gewisse Termine, da warteten die Kinder, dann musste sie bei den Hausaufgaben helfen oder irgendwelche Dinge waren da und dann liegt man irgendwann im Bett, vielleicht kennt ihr das auch, und da hat man vielleicht so ein kleines schlechtes Gefühl, ja, du hast noch nichts gemacht heute. Du hast noch nicht für den inneren Menschen ja, Speise aufgenommen. Gut, dann holst du vielleicht noch irgendwo eine kurze Andacht heraus und dann liest du noch kurz. Aber letztlich stellt man fest, das ist nicht das Wahre. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche eine Struktur, auch in meiner Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und ich habe überlegt, wie kann das sein? Und dann habe ich auch bewusst das festgemacht. Und ich habe mir vorgenommen, und das praktiziere ich schon seit längerer Zeit, früher aufzustehen als meine Mannschaft zu Hause. Und das sind herrliche Momente. Ich stelle mir den Wecker früher, nicht auf 3.40 Uhr, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich ein bisschen später, dann geht der Wecker. Und alles schläft und alles ist ruhig. Das sind die einzelnen Momente überhaupt am Tag, wo man das vorfindet. Wir haben noch 2 Hunde. Also es ist schon wuselig. Und dann gehe ich zur Kaffeemaschine und dann nehme ich eine Tasse Kaffee und dann ziehe ich mich zurück. Und es ist immer noch still. Keiner stört mich, keiner lenkt mich ab. Natürlich muss man diszipliniert sein, dass man nicht direkt aufs Handy schaut. Ne? Wer hat hier geschrieben? Per Mail, per WhatsApp und so weiter. Da hast du vielleicht schon berufliche Mails bekommen. Aber ich genieße diese Momente sehr, mit meinem Herrn allein zu sein, zu lesen, über sein Wort nachzudenken. Und ich merke, wie gut das meiner Seele tut. Und ich starte ganz anders in den Tag. Und das hat sicherlich auch Auswirkungen, nicht nur auf meine Beziehung zum Herrn, sondern dadurch auch für die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Ich kann mich erinnern, als ich jung verheiratet war, wir waren sehr jung. Ich war 22, meine Frau war 18, wir sind gemeinsam erwachsen geworden und hatten manche Herausforderungen und der hat es lange noch gar nicht so geklappt, ja, mit der persönlichen Beziehung zum Herrn. Ich hoffe, ihr seid da besser. Und da kann ich mich hier dran erinnern, wir hatten einmal Stress so ein bisschen nachmittags und da hat meine Frau mir die Frage gestellt, hör mal Stefan, hast du heute schon Bibel gelesen? Und hatte ich nicht. Und das war mir so ein bisschen peinlich. Also irgendwie hat sie das gemerkt, dass ich diese geistliche Speise noch nicht erleben durfte. Und ich glaube, dass das gut ist, so das Haus zu verlassen, diese Gemeinschaft. Und wenn der Herr Jesus das selber praktiziert hat, und ich sage das mal rein menschlich, und wenn der Herr Jesus als vollkommener Mensch, als wahrer Gott, das ist jetzt falsch, was ich sage, aber ich sage es trotzdem mal, es nötig hatte, wer sind wir, die wir sagen, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich bin zwar gläubig, aber das brauche ich nicht. Es reicht. Vielleicht einmal sonntags hier das zu erleben, das reicht. Nein, das reicht nicht. Dass jemand, der die Beziehung sucht, der auch meine Beziehung möchte. Und das ist wie in einer Ehe. Ja? Es reicht nicht aus, meiner Frau einmal pro Woche einen Brief zu schreiben und sagen, lies ihn doch einfach täglich mehrmals, dann hast du was davon. Sondern es ist doch gut, wenn man diese Gemeinschaft täglich pflegt. Und er, wir haben das eben von der Liebe des Retters gehört, gesungen. Ja, und wenn diese Liebe wirklich echt ist, dann suche ich diese Gemeinschaft, weil ich mich daran erfreue. Und weil ich weiß, wie gut das ist. Für mich, für meine Beziehung zum Herrn. Und ich bin überzeugt, dass Gott immer antwortet. Er reagiert. Und schauen wir nochmal in den Text hinein, Vers 29. Was lesen wir da? Und was passierte denn während des Gebets? Und während er betete, wurde er umgestaltet. Das heißt, Gott reagierte nicht erst Stunden später. Der Jesus wurde auch nicht auf dem Weg zum Berg hinauf umgestaltet, auch nicht auf seinem Abstieg, sondern genau in dem Moment, wo er die innigste Beziehung zu seinem Gott pflegte. Er sprach mit seinem Vater und während er sprach, während des Gebets, da wurde er umgestaltet. Ist das nicht interessant? Und ich glaube, das dürfen wir erleben, das darfst du genauso erleben. Dass wir sehen, wenn wir, und ich glaube, das ist auch gut, dass man sich auch einfach mal hinkniet. Ich wurde mal sehr überrascht und das hat mich, muss ich schon sagen, sehr auch zum Nachdenken gebracht. Ich war mal hier bei der weiterführenden Gesamtschule Und habe ich dann den damaligen Schulleiter aufsuchen wollen. Und der wusste nichts von meinem Kommen. Und dann mache ich die Tür auf. Und dann sehe ich den Schulleiter der Gesamtschule auf den Knien. Morgens Knien. Und er betete für den Schultag. Das hat mich tief beeindruckt. Und auch er wollte genau in den Schulalltag starten. Und ich glaube, dass das gut ist, mit dieser Basis, mit diesem Fundament, mit dieser Grundlage zu starten. Und während er betete, wie häufig erleben wir, dass Gott im Gespräch mit ihm zu uns spricht und dass wir plötzlich auch Antworten finden und auch merken, dass es der Seele gut tut. Ich möchte nur ein weiteres Beispiel nennen. Ich habe, glaube ich, weitere Beispiele hier aufgeführt. Aus zeitlichen Gründen werden wir ein bisschen weiter fliehen. Aber eine Stelle möchte ich euch gerne mal vorstellen aus Hiob. Lesen wir die mal. Letztes Kapitel Hiob. Wir haben ja auch hier eine Tochter von Hiob unter uns. Jetzt nicht mehr, aber eben war die noch dabei. Jemima, da können wir auch mal dieses letzte Kapitel mal lesen. Nur einen Vers. Die Geschichte Hiob, sie kennt ihr, richtig? Den muss ich euch nicht vorstellen. Er war geknechtet, geplagt mit all diesem Leid. Und ich glaube, das ist beispiellos, ein solches Leid zu erleben. Denn es betraf ja nicht nur ihn, sondern seine ganze Familie. Alle seine Kinder zu verlieren und dann selber dieses Maß zu erleben und dann auch die besten Freunde zu haben, ja, die so richtig gut beratend unterwegs waren, das war sicherlich ein Traum. Und dann lesen wir von einem besonderen Vers, Hiob 42, Vers 10. Und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, also seine Krankheit, seine Begrenztheit, wann? Als er für seine Freunde betete. Das heißt, in dem Moment, als noch nicht einmal Hiob für sich betete, sondern er betete für seine Freunde, die ihn ziemlich geplagt hatten, als er das tat, in dem Moment reagierte Gott. Und ich glaube, dass das gut ist, auch für seine Leute, für seine Geschwister zu beten. Ihr seid auch keine große Gemeinde. Ich glaube, es ist keine Überforderung, wenn man sagt, ich will jeden Tag wesentlich für 2, 3 Familien oder Personen beten. Und ich glaube, dass da ein besonderer Segen drauf ruht und dass Gott sich dazu bekennt. Wir haben es auch vorgenommen, grundsätzlich als Gemeinde jetzt in Hassinghausen, ich habe mir das auch vorgenommen, in den 7 Tagen sind ja auch eine überschaubare Gruppe, dass ich mir sage, ich möchte an jedem Tag für 1, 2 Familien beten und am Samstag habe ich dann alle wieder durch. Dann kann ich am Sonntag wieder neu starten. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir füreinander beten. Nicht nur, weil der Segen darauf ruht. Ich bin da fest von überzeugt, dass Gott reagieren wird und dass man erleben darf, dass man als Gemeinde auch geführt wird. Und wir erleben das, wenn ich weiß, andere beten für mich. Und das sollten wir tun, füreinander. Vielleicht mit einer Liste, dass ich eine Liste habe und sage, Sonntag, Montag, Dienstag möchte ich das fixieren, für wen ich da bete. Aber zum nächsten Punkt. Wir haben gehört, dass während des Gebets des Herrn Jesus was passierte. Und man könnte jetzt die anderen Bibelstellen aus den Evangelien hinzuziehen. Also 2 Dinge waren ja erlebbar für die 3 Jünger. Das wäre auch so ein besonderes Thema. Warum der Herr Jesus 3 Jünger mitnahm und die anderen blieben zurück. Warum gerade die 3 Jünger, nicht nur hier, auch in anderen Situationen. Aber wie gesagt, wir können jetzt nicht über alle Dinge sprechen. Wir nehmen nur mal diese Momente. Es kam ein Zeugnis, ein übernatürliches Zeugnis. Einmal akustisch, da war plötzlich eine Stimme zu hören. Und es war die Stimme Gottes. Und das Zweite, eine sichtbare visuelle Verwandlung. Der Jesus hat für einen kurzen Moment seine Knechtsgestalt abgelegt. Für einen kurzen Moment. Dann werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und das habe ich jetzt mal aufgeführt. Wie berichten denn nun die Vieren über dieses hörbare Zeugnis? Matthäus sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Das schreibt er auf im Auftrag Gottes. Markus verkürzt das, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Lukas haben wir gelesen. Und der Petrus, der schreibt das in seinem Brief, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das heißt, diese 3 Jünger, die bei dem Herrn Jesus waren, hörten plötzlich eine Stimme, sahen es nicht. Ähnlich wie beim Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Plötzlich war eine Stimme zu hören, die Stimme Gottes. Beim Paulus war es die Stimme des Herrn Jesus. Und hier sprach nun der Vater hörbar und die Menschen nahmen es wahr. Und was ist das für ein Zeugnis gewesen? Dieser große Gott sagt, dieser Jesus ist mein geliebter Sohn. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen damals gelebt haben. Wir sind heute bei 8 Milliarden angekommen, glaube ich. Auch damals gab es viele Menschen, nicht vielleicht ganz so viele Menschen wie heute. Aber Gott sagt, dieser eine, das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Und an ihm habe ich wohlgefallen. Zu keinem anderen, über keinen anderen hätte er es sagen können. Nicht über dich, nicht über mich. Wir waren gefallene Geschöpfe. Wir haben die Folgen der Sünde an uns. Und in unserem Verhalten war das so sichtbar. Aber dieser eine, der Psalmist sagt das im Psalm 45, der ist schöner als die Menschenkinder. Dieser eine ragte heraus in seiner Schönheit. Er war vollkommen in seinem Tun, in seiner Gesinnung, in seiner Haltung. In dem, wie er lebte, in dem er wie er gehorsam war. Das war der Herr Jesus, der bereit war, genau diesen Weg zu gehen. Und er erfüllte als Einziger die Vorstellung Gottes. Und wir finden das mehrfach, dieses Zeugnis auch in anderen Situationen, dass plötzlich im Prinzip der Himmel innehält und Gott fixiert seinen Blick auf seinen geliebten Sohn und sagt, dieser eine, der ist schöner als die Menschenkinder, ist das Schönste von allen. Er ist der Einzige, von dem ich sagen kann, mein Wohlgefallen ruht auf ihm. Ich habe Wohlgefallen gefunden. Und deswegen ist es auch so schön, sich mit dieser Schönheit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob jemand gerade frisch verliebt ist. Gibt es ja jemanden im Raum? Jetzt wäre der Moment, sich zu bekennen. Keiner? Ne? Okay. Aber ich weiß doch, wie das in meinen Momenten war, auch wenn das Jahrzehnte zurücklag. Das ist eine wunderbare Zeit, die andere Person kennenzulernen, sich auf den Weg zu machen und diese Person zu entdecken. Ihr wisst, was ich meine, ja? Ich fand das traumhaft, dieses Verliebtsein. Ja, man sucht immer die Nähe, man will mehr erfahren und man liebt jede Sekunde. Und ich habe mich eben gefragt, auch als wir das Lied gesungen haben, wie ist es mit meiner Liebe zum Herrn? Habe ich das noch so? Ich sage, dieser eine, der schöner ist als alle anderen, der es wert ist, von uns geliebt zu werden, der es wert ist, dass wir seine Liebe erwidern, mach uns auch auf den Weg, ihn zu entdecken, ihn besser kennenzulernen. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, hier der Herr Lewandowski, der Gerd, der könnte mich jetzt interviewen, ich würde wahrscheinlich fast jede Frage über meine Frau beantworten können. Egal was, ja, also ich kenne sie mittlerweile sehr gut, wir sind ja über 30 Jahre verheiratet, könnte alle Vorzüge, das, was sie mag, womit ich sie ärgern kann, womit ich ihr erfreue, kann ich alles erzählen, ich weiß das. Aber dann frage ich mich manchmal, ich stelle mir vor, wir sind da auf dem Marktplatz vor dem Gospeltreff und dann werden wir interviewt. Du sagst, du liebst Jesus? Gut, dann fang mal an. Ja, was erzählen wir denn über den Herrn? Was wissen wir denn über ihn? Was sind seine Vorzüge? Was liebt er? Was mag er nicht? Und wie können wir ihn beschreiben? Mit welchen Beschreiben und welchen Worten und Sätzen würden wir ihn in seiner Schönheit beschreiben? Und dann merken wir, ja, so gut kennen wir ihn vielleicht doch nicht. Und ich glaube, wenn wir dieses Zeugnis hier hören, dass Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, ich habe wohlgefallen, dann dürfen wir uns auf den Weg machen. Wir wollen ihn auch, ist aber vorsichtig, erobern. Dieser Petrus sagt am Ende seines zweiten Briefes, ich wünsche euch, liebe Geschwister, dass ihr wachset in der Liebe, aber jetzt kommt's, und in der Erkenntnis seiner Person. Das bedeutet, wir sollen uns auf den Weg machen, den Herrn Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Denn wenn wir das machen, dann ist es kein theoretisches Wissen, sondern wir werden ihn mehr und mehr lieben für das, was er ist. Und das Zweite ist ein Aufruf an uns. Wenn Gott der Vater ihn so segnet oder so bestätigt, dann hören wir überall, dass Gott nun an uns die Aufforderung sagt, hör mal, ihn hört, hör ihm zu. Und im Hören ist auch der Gehorsam verankert. Mach dich auf den Weg. Das Zweite, was wir beobachten konnten oder was die Jünger beobachten konnten, war jetzt die sichtbare Verwandlung. Und das ist schon interessant. Also wenn wir Jesaja lesen, der Prophet, der sagte, Herr Jesus hatte kein Aussehen, dass wir seiner begehrt hätten. Also wahrscheinlich wäre bei Heidi Klum irgendwie durchgeknallt. Kann ja sein. Ja, also irgendwie war vielleicht nicht äußerlich die Schönste. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt der Prophet, auch diese Knechtsgestalt, die war erkennbar. Aber als der Jesus hier in diesem Moment war, da geschah dieses Wunderbare, dass Gott nicht nur das hörbare Signal schenkte, sondern für einen Moment platzt auch seine äußere Herrlichkeit auf. Und wir lesen nicht sehr viel, also die Jünger, die geben nicht sehr viel Preis, wie das war. Ich habe das mal so zusammengefasst. Da heißt es, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Also was für eine Strahlkraft muss das gewesen sein, wenn wir das mit der Sonne vergleichen. Und seine Kleider waren weiß wie das Licht. Glänzend, sehr weiß, strahlend. Also es war eine unfassbare Erscheinung. Und die muss so eindrücklich gewesen sein, dass der Petrus ja Panik bekam. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das, was Herr Petrus erkannt hat, wird jeder von euch erleben, wenn wir den Herrn Jesus zum ersten Mal begegnen. Und vielleicht sogar noch viel schöner. Der Johannes, der hier dabei war, der schreibt Jahrzehnte später auf der Insel Patmos die Offenbarung. Und dann berichtet er uns davon, dass er an einem Sonntag, es war ein Sonntag, auf dieser Insel war und plötzlich hört er hinter sich auch wieder eine Stimme. Und zwar, es war dieselbe Stimme. Das war der Herr Jesus. Und dann dreht er sich um und dann sieht er das. Dann sieht er den Herrn Jesus. Man kann das nachlesen. Ich habe nur einige Punkte als Vergleich hinzugezogen. In der Offenbarung 1 wird der Herr Jesus in der Herrlichkeit, in dieser Perfektion beschrieben. Sein Haupt und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Sein Angesicht wie die Sonne, leuchtend in ihrer Kraft. Gewand zu den Füßen reichend. Das ist nur ein Teil der Beschreibung aus Offenbarung 1. Und wir sehen einfach die Vergleichbarkeit. Hier einmal für einen kurzen Moment schien diese Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und wir, wenn wir an den Jesus glauben, wir werden ihn genauso erleben. Und die Reaktion bei dem Johannes war die gleiche. Er sah den Herrn Jesus so an dieser wunderbaren Haltung in seiner Herrlichkeit. Und dann lesen wir, und er sank wie betäubt zu Boden. Und wir werden den Herrn Jesus auch so sehen. Aber das Schöne war, wie der Herr Jesus reagierte auf unsere Begrenztheit, sage ich mal. Dort auf diesem Berg ruft er dann dem Petrus, den Jüngern zu, steht auf und fürchtet euch nicht. Und das tat er bei Johannes auch. Und er legte seine Rechte auf und sprach, fürchte dich nicht. Dieser Herr der Herrlichkeit, wo man normalerweise sich vielleicht verkriechen würde, weil wir merken, er ist der Herr der Herren, der König aller Könige, wer bin ich? Er nimmt seine Rechte und legt sie hier auf den Körper von Johannes und sagt, fürchte dich nicht. Und ich finde das so genial. Und ich glaube, das sollten wir mitnehmen. Und vielleicht hat der Sascha mit seiner Frau das genauso erlebt. Dort im Krankenhaus, dass plötzlich die Rechte, ich sage das bildhaft, ja, also als er plötzlich merkte, die Rechte des Herrn liegt auf mir und er ruft mir zu, fürchte dich nicht. Und das sollten wir mitnehmen. Vielleicht haben wir schon heute Nachmittag eine Situation, wo wir plötzlich Panik bekommen. Wo wir herausgefordert werden, nicht nur den Glauben zu wissen und ihn zu leben. Wo wir herausgefordert werden, wirklich das Vertrauen dem Herrn zu zeigen. Dann erinnern wir uns an diese Stelle, wo der Herr Jesus seine Rechte nimmt. Er legt sie auf dich. Und er ruft dir zu, fürchte dich nicht. Und das sagt nicht irgendeiner in seiner Begrenztheit. Das sagt nicht der Nachbar. Das sagt nicht ein Kind, sondern es ist der Herr der Herren. Er ruft dir zu, fürchte dich nicht. Ist das nicht wunderbar? Der Johannes auf dieser Insel durfte das erleben. Und wir dürfen das heute genauso erleben, diesen Zuruf, der gilt auch uns. Haben wir noch ein paar Minuten Zeit? Ich weiß nicht, wann ihr Schluss macht. Ich will euch auch nicht überstrapazieren. Wann ist das denn normalerweise hier zu Ende? Um halb? Ich will noch zwei Gedanken sagen, ja? Zwei Gedanken. Dieser Gedanke, der lenkt so ein Stück weit den Blick plötzlich von dem Herrn Jesus zu uns. Wir haben die Verwandlung gesehen, der äußerlichen Seite des Herrn, ne? Von der Knechtgestalt plötzlich in diese Herrlichkeit für diesen Moment. Und wir als Christen, wir werden auch aufgefordert, eine Verwandlung zu erleben. Und das Interessante ist, dass dieses Wort Verwandlung Metamorphose ist. Das kennen wir aus dem Biologieunterricht. Ne, dann denken wir an den Frosch. Ne, die Entwicklung, die Kinder verstehen das vielleicht auch schon. Ne? Wenn man sich damit beschäftigt, Froschleich, ne, und irgendwann kommen so Beinchen und irgendwann ist der Frosch da. Denken wir an den Schmetterling. Und genau dieses Wort finden wir auch an zwei Stellen. Einmal im Römerbrief und einmal im 2. Korintherbrief. Wir werden also aufgefordert, Hör mal, ihr lieben Christen, wenn jemand euch zum Geburtstag zuruft, hör mal, bleib so, wie du bist, das ist falsch. Das ist böse. Wegwische. Nein, der Jesus sagt nicht, bleib so, wie du bist. Der Jesus sagt, werde verwandelt. Komm im Glauben voran. Werde mir ähnlicher. Wir sind ja letztlich ein Brief Christi, heißt es im Korintherbrief. Auf unserer Brust sollte einfach immer stehen, wie der Jesus sich verhalten hat. Und an uns sollen die Menschen, die ihn nicht kennen, den Herrn erkennen, sodass sie sagen können, ach, so ähnlich muss der Jesus gewesen sein. Und wir merken, wir kommen immer wieder an unsere Begrenztheit und wir stellen fest, wir versagen als Christen. Aber wir stehen wieder auf und wir versuchen mehr und mehr daran zu wachsen, dem Herrn Jesus immer ähnlicher zu werden. Ihr kennt ja dieses ganz bekannte Beispiel, dass jemand als Bildhauer einen Löwen nachbauen wollte. Da hat man ihn gefragt, hört mal, wie schaffst du das? Es sieht so genial aus. Da hat er gesagt, alles, was nicht Löwe ist, haue ich weg. Und es ist auch in meinem Leben, in deinem Leben, alles das, was nicht Christusgemäß ist, was nicht ihm entspricht, weghauen. Und wie geht das? Der Schlüsselvers, schaut euch das mal hier an, wieder habe ich das hinter mal hier. Oder ein Schlüsselvers. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, Hundebesitzer, die passen sich im Aussehen mehr und mehr dem Hund an. Kann das sein? Ich habe das mal so in meiner Zeitung gelesen, also Personen, die so einen Hund haben, die werden dem Hund irgendwie immer ähnlicher. Ist das so? Ich habe es gelesen. Beobachtet mal Hundebesitzer, vielleicht erkennen wir da irgendwann eine Gleichheit. Und hier heißt es, schau auf den Herrn, beschäftige dich doch mal mit ihm. Ich habe mal Predigten gehört, da ging es um ein Wunder des Herrn Jesus und da hat man nicht mit einem Satz den Herrn Jesus betrachtet, nicht mit einem Satz, sondern es ging nur um die Wunder, um die Menschen, die geheilt wurden. Warum eigentlich? Er ist doch schöner als die Menschenkinder. Wollen wir doch seine Herrlichkeit entdecken. Da sagen, Herr, ich will mal bewusst ein Evangelium lesen und all die Stellen, die von ihm sprechen, markiere ich und denke drüber nach. Um zu erfahren, wer bist du eigentlich, Herr Jesus? Ich möchte deine Herrlichkeit erkennen. Der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der hat gesagt, er hatte eine Herrlichkeit vom Vater. Und die Menschen damals, sie haben diese Herrlichkeit nicht gesehen. Sie sahen, das ist so ein armer Mensch, vielleicht ein Gotteslästerer, der muss gekreuzigt werden. Dann hing der Jesus am Kreuz und keiner hätte gesagt, das ist die Herrlichkeit. Aber die Herrlichkeit seines Wesens zu sehen, seiner Art, seiner Person, das kann so wertvoll sein. Und da wollen wir uns wirklich auf den Weg machen. Ja, ein letzter Gedanke. Was ich auch besonders fand, der Markus hat ja nicht viele Kapitel und er soll ja über viele berichten, trat das ja auch im Auftrag Gottes, der Geist Gottes hat ihn geleitet, natürlich. Und dann gibt es diesen besonderen Moment, dass der Markus über zwei aufeinander folgende Tage berichtet und das ist diese Begebenheit. Vielleicht ist das die einzige, ich bin mir nicht sicher. In Markus 1, 2 finden wir das auch sehr, sehr eng, aber wir finden das sehr, sehr selten in den anderen Evangelien. Und hier finden wir das. Also der Herr Jesus stieg mit drei Jüngern auf den Berg und dann stieg er wieder runter. Und wenn wir die nächsten Verse lesen würden, das machen wir jetzt auch nicht, dann stellen wir fest, wie war das eigentlich? Der Jesus kam mit seinen drei Jüngern vom Berg runter und die anderen Jünger, die blieben ja unten. Womit waren die anderen Jünger beschäftigt? Das kann man da lesen. Das ist schon beeindruckend. Ich habe das zusammengefasst. Der Jesus erlebt die Jünger am Fuß des Berges mit in einem Streit. Und er fragt die, worüber streitet ihr euch denn? Also Streit. Dann ging es um Dämonie, Okkultismus, die Kräfte der finsteren Welt. Dann ging es um den Unglauben, das fehlende Vertrauen auf Gott. Und das Krasse war dann hier das Letzte. Da kam auch noch die Frage auf, wer von uns Jüngern ist eigentlich der Beste, der Größte? Hat man gerade sowas erlebt, man hat sowas gehört und dann streitet man sich darüber, wer ist denn nun der Wichtigste überhaupt? Was war das für eine Kehrtwende? Damals auf dem Berg erlebten die drei Jünger mit dem Herrn Jesus wirkliche Wunder Gottes und dann steigen sie am nächsten Morgen runter und kommen in ihre Welt zurück und erleben diese Punkte. Und ich habe mir gedacht, vielleicht erleben wir das auch, vielleicht erleben wir das morgen schon. Vielleicht ist das ja so die geistliche Höhe heute. Wir haben Lieder gesungen, wir haben gebetet, wir haben über den Herrn Jesus nachgedacht. Wir haben uns vielleicht gewisse Dinge vorgenommen. Und dann kommt der Montagmorgen, nicht um 3.40 Uhr, vielleicht um 7 Uhr. Da steht die Arbeit, wir kommen in so eine Arbeitsstelle und haben schon das erste Problem, wo wir denken, alles ist weg. Alles weg, da haben wir vielleicht was mit diesen Schwierigkeiten zu tun. Wir haben direkt Streit. Wir haben direkt eine Herausforderung und da werden wir als Christen gefordert und diese Höhe, die ist verschwunden. Und der Eindruck von Sonntag ist wieder vorbei. Und was mich so glücklich gemacht hat, war dieser Bereich, dass wir lesen, dass der Jesus nicht auf dem Berg geblieben ist. Er hat nicht zu seinen drei Jüngern gesagt, steigt hinunter, ich bleibe zurück, sondern er ist mit hinuntergestiegen. Und das möchte ich gerne mitnehmen, auch in diesem morgigen Tag. Auch wenn morgen die Woche wieder startet. Und ich habe Probleme an der Arbeit, vielleicht mit der Krankheit, mit den Nachbarn, in der Familie. Ich merke plötzlich, ich bin im Tal angekommen, bereits nach 12 Stunden. Dann nehmen wir aber das mit. Der Jesus, der lässt uns hier nicht alleine. Der sagt nicht so, jetzt nach dem Sonntag, ihr werdet die Gemeinde verlassen, dann guckt mal, wie ihr klarkommt. Der Herr Jesus ist mit hinuntergestiegen. Und er steigt auch mit hinunter, wenn wir den Raum verlassen, ist bei uns. Und egal, was uns begegnen wird, das ist vom Herrn. Der Herr sagt, aber du wirst es nicht alleine machen. Ich bin an deiner Seite. Ich bin mit hinuntergestiegen. Und ich wünsche euch, dass für diese neue Woche, dass ihr dieses Bewusstsein habt, Tag für Tag, der Jesus ist mit vom Berg hinuntergestiegen, auch wenn der Alltag morgen startet. Und so groß ist unser Herr Jesus. Der lässt uns nicht allein, sondern ist an unserer Seite. Und er wartet genau da, wo die größte Schwierigkeit ist, da wird der Jesus auf uns warten und uns hindurchtragen. Wenn wir uns daran erinnern, dann werden wir das erleben dürfen, seine Gemeinschaft und seine Herrlichkeit. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir für mein Leben.